Und mich hat aber immer gestört, dass die Suche auf Instagram halt überhaupt nicht gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, zusammen mit so ein paar anderen, was ist, wenn man so Google-Suche mit Instagram-Portfolios verbindet? So, dann haben wir die zwei APIs im Prinzip miteinander connected und haben dann so eine Art gelbe Seiten für Instagram gebaut, ja, auf Fokus Kreativität.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Philipp Baum-Gertl. Und er ist Gründer und Geschäftsführer von Sherrydeck. Sherrydeck ist eine Plattform, auf der Unternehmen talentierte Kreative finden können, die ihnen dabei helfen, überzeugende visuelle Inhalte für die eigene Marke zu produzieren. Die Plattform von Sherrydeck zählt mehr als 55.000 FotografInnen, VideofilmerInnen und Models auf der ganzen Welt und ist darauf ausgelegt, Unternehmen dabei zu helfen, die besten KandidatInnen zu finden. Zu den Kunden von Sherrydeck zählen unter anderem Volvo, About You, Montblanc und Adobe. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen zweiten Geschäftszweig, nämlich der Stockfoto-Bereich. Und ich bin jetzt gespannt, was Philipp alles zu erzählen hat. Hallo Philipp.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Wolltest du eigentlich schon immer Unternehmer werden?
Also wollte ich schon immer Unternehmer werden? Nein. Meine Eltern sind Ärzte und in meiner Familie, also die Geschwister meiner Eltern, sind entweder alle Ärzte oder Handwerker. Also ich habe immer eher gedacht, ich mache irgendwie irgendwas mit Holz oder ich werde Arzt. Und zum Abi hin wollte ich eher Arzt werden. Dann habe ich mir meine Noten angeschaut, so, und dann war das schnell vorbei. Dieser Traum, und dann habe ich erstmal ein paar Praktika gemacht und bin dann in meiner Agentur gewesen, habe mal in einem Aufforstungsunternehmen gearbeitet, habe mal in einem Textilunternehmen gearbeitet, also verschiedene Sachen mir angeschaut nach dem Abi, und war ich so ein bisschen so in dieser Agentur, und dann habe ich gedacht, so, ja, die machen alle Sportmanagement, das fand ich ganz cool. Und dann habe ich mir angeschaut, dass Köln in Deutschland die wichtigste Hochschule für Sportmanagement, und dann habe ich da den Test gemacht und bin auch zum Glück mit Bravour bestanden, bin dann aber nicht nach Köln gegangen, sondern nach Innsbruck, weil mein bester Freund, der Max, gesagt hat, ey, lass nach Innsbruck gehen, dann kannst du das auch studieren, und Innsbruck ist natürlich ein bisschen spannender als Köln, muss man einfach sagen, bietet mehr. Und dann sind wir nach Innsbruck gefahren, und da habe ich dann aber eigentlich nur die BWL-Tracks gemacht und bin gar nicht so auf diesen Sportzweig dann gegangen. Da habe ich im Sommersemester angefangen, und damals war das in Innsbruck so, dass du nur im Winter Sportmanagement irgendwie anfangen konntest, oder du konntest nur den Test machen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich dann bei BWL gemacht, und dann bin ich zu Icons gegangen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine studentische Unternehmensberatung an der Uni in Innsbruck und in Wien. Da kommen auch gute Leute raus. Also zum Beispiel hier der Martin Murray von Waterdrop, der Andy Chas von Glacier, Daniel Donhauser von Maikai. Also ganz viele spannende Leute, mit denen ich dann damals zusammengearbeitet habe. Es war richtig, richtig cool. Und da hatten wir viel zu tun mit McKinsey, BCG und so. Und dann wollte ich auch mal Berater werden. Dann habe ich aber während der Uni mein erstes kleines Unternehmen gegründet, und zwar hieß es Ride With Me. Das war eine Plattform für Mitfahrgelegenheiten zum Skifahren, weil ich damals eben auch gerne in den Bergen unterwegs war, hatte aber kein Auto, haben wir diese Plattform gebaut. Das hat derbe gut funktioniert. Und oder was heißt derbe gut funktioniert? Ja, kleiner Markt natürlich, kein riesengroßer Markt, aber vom Projekt her hat es einfach super viel Spaß gemacht, und die Leute haben da auch Fahrten eingestellt, und das war schon echt ganz cool. Und da war das erste Mal, ich gedacht habe, so, ey, so eigene Sachen machen finde ich auch nicht verkehrt, weil ich auch immer, ich war schon immer ein Typ, der irgendwie in Organisationen angeeckt ist, und bin dann mal bei der Lufthansa gewesen, habe da mal ein Praktikum gemacht, fand es auch sehr, sehr cool, da im Innovationsmanagement, habe da aber auch gemerkt, so, ich fühle mich nicht so heimisch in so gefestigten Strukturen, und habe dann irgendwann in der Uni gesagt, ja, okay, ich mache irgendwas mit Unternehmertum, bin dann nach Berlin, von Berlin nach Hamburg. Da habe ich für Pioneers gearbeitet, eine österreichische Startup-Plattform, die auch dann diesen Pioneers Fund hatten, später zu Speed Invest irgendwie gemerged sind oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gelaufen ist. Und da habe ich eben ganz früh sehr viel mit Startups und Investoren gearbeitet. Und da war für mich dann irgendwann klar, so, das ist so was, wo ich mich sehr wohlfühle. Und bin dann über so einige Ecken und Stationen irgendwie zu Charidec gekommen. Habe zwischendurch auch mal immer mal wieder was Eigenes gemacht. Und Charidec mache ich jetzt seit etwa 4 Jahren. Und genau.
Wie kam es zu der Idee von Charidec?
Also ich war vorher CEO bei Polarboy und da haben wir ganz oft nach Fotografen gesucht für unsere Projekte. Das ist also ein sehr visuelles Produkt im Prinzip, also so an der Intersektion von Dekoration und Kunst, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe mich oft Instagram bedient als Portfolio-Tool, ja, weil auf Instagram laden alle ihre Portfolios hoch. Und mich hat aber immer gestört, dass die Suche auf Instagram halt überhaupt nicht gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, zusammen mit so ein paar anderen, was ist, wenn man so Google-Suche mit Instagram-Portfolios verbindet? So, dann haben wir die zwei APIs im Prinzip miteinander connected und haben dann so eine Art gelbe Seiten für Instagram gebaut, ja, auf Fokus Kreativität. Und das ist dann ganz okay angelaufen. Haben auch einige Firmen dann mitgemacht und viele Fotografen mitgemacht. Und bis hin zu Corona hat sich das dann auch alles irgendwie gut entwickelt. Corona hat dem Ganzen dann so einen sehr starken Dämpfer versetzt. Also unser Business Model, mit dem wir angetreten waren, das war eigentlich ein Premium-Modell für Fotografen. Die konnten sich da anmelden und konnten für ein bezahltes Profil ein bisschen mehr Reichweite bekommen, ein bisschen mehr Access zu Jobs und sowas. Und als dann Corona kam, haben die an sehr vielen Stellen erstmal gab es keine Shootings mehr, weil alle Firmen ihr Marketingbudget eingefroren haben. Wir haben dann gesehen, okay, die Fotografen melden sich nicht mehr an, weil es keine Jobs mehr auf der Seite gibt. Die da waren, haben gechurnt, weil es keine Jobs mehr auf der Seite gibt. Und dann haben wir erstmal in so einem Prozess der Findung, haben uns überlegt, was wir machen können. Und dann sind wir über so einige Iterationen auf dieses Modell Branded Stock gekommen. Das ist das, was jetzt quasi unser Hauptmodell ist. Branded Stock funktioniert so, also wir richten uns damit an Consumer Brands, die Produkte haben, die man mit der Post schicken kann. Und zum Beispiel ein Kunde ist Everdrop. Ja? Everdrop machen so Reinigungsmittel, Duschzusätze und sowas mit einer Sustainable Strategy im Prinzip am Ende dahinter. Die schicken ihre Sachen dann zu Fotografen aus unserer Community, die wir ja schon hatten. Und die produzieren basierend auf einem Briefing, was Everdrop mitschickt, dann eine Produktion, machen eine Produktion und laden das wieder bei uns hoch und Everdrop kann dann die Bilder rauskaufen wieder. Aber der Clou ist, dass sie nicht einen Flat-Fee dafür bezahlen, sondern nur pro Bild bezahlen. Das heißt, wenn sie wenig Bilder abnehmen und ihnen wenig Bilder gefallen, müssen sie auch nur wenig zahlen. Wenn sie viele Sachen abnehmen, weil ihnen viele Sachen gefallen müssen, zahlen sie mehr. Also es ist halt sehr, so, ich sag mal, so ein bisschen Performance-basiert. Der Gedanke ist halt, bezahl das, was du gut findest, das, was du nicht gut findest, musst du nicht bezahlen. Das ist so die Quintessenz und damit versuchen wir gerade so ein bisschen anzugreifen.
Was ist jetzt, wenn einem Kunden gar kein Foto gefällt? Bleibt dann der Fotograf auf den Kosten sitzen oder gibt es da immer einen Grundpreis, was der Kunde bezahlen muss, wenn er so etwas...
Es gibt keinen Grundpreis, was der Kunde zahlen muss, aber wir gehen immer in Vorleistung bei den Fotografen, wenn sie das wollen. Also manche Fotografen möchten das auch nicht. Das hätten wir jetzt zum Beispiel auch nicht erwartet. Wir sagen, nee, von uns kriegt ihr upfront 400 Euro, damit ihr auf jeden Fall nicht auf euren irgendwelchen Kosten sitzen bleibt. Das heißt also, was ist sicher, wenn ihr euch ein bisschen Equipment dazu holt oder einen halben Tag Studiomiete oder einen kleinen Assistenten oder irgendwie sowas, dass ihr da nicht drauf sitzen bleibt, sondern dass diese quasi Fixkosten auf jeden Fall schon mal gedeckt sind. Es kann natürlich sein, dass ihr nicht viel dabei verdient, wenn ihr nicht viel verkauft, das kann durchaus sein. In der Realität ist es so, dass die Verdienste ganz unterschiedlich sind. Also es ist auch schon vorgekommen, dass ein Fotograf auf einem Projekt, also es sind immer mehrere Fotografen auf den Projekten, zum Beispiel nicht so umgesetzt hat, wie der Kunde sich das vorgestellt hat und dann nichts verkauft. Die kriegen dann nur diesen Fixkosten-Fee. Es gibt aber auch Fotografen, die 5.000, 6.000 Euro mit einem Shoot verdienen. Also ganz unterschiedlich. Und dazwischen gibt es natürlich auch alles. Und ja, aber es soll natürlich am Kunden dran sein, also so die Kundenbedürfnisse decken. Und das Kundenbedürfnis ist quasi die Flexibilität. Das heißt, die zahlen im Prinzip dann nur für den Content.
Gibt es eine Qualitätssicherung bei den FotografInnen, bei den VideografInnen? Ja. Wie macht ihr das?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Die haben sich bereits vorher über die letzten Jahre bei uns angemeldet und wir haben uns jedes Portfolio wirklich, also nicht händisch, aber mit unseren eigenen Augen angeschaut und haben gesagt, ob das jetzt gut ist oder ob das nicht gut ist. Also, und gut bedeutet jetzt nicht 10 out of 10, sondern wir sagen, wenn du eine Skala von 1 bis 10 hast, findest du bei uns alles von 7 bis 10. Also alles, wo wir sagen, so ja, das sind Sachen, mit denen man gut arbeiten kann, weil es gibt Firmen, die haben große Budgets, die können sich die Top-Leute leisten. Es gibt Firmen, die haben kleinere Budgets, so die können sich dann Nachwuchsleute leisten. Und davon haben wir einiges da. Und auf jedem Job gibt es quasi dann nochmal ein jobspezifisches Kriterienkatalog im Prinzip, der teils über unser System und teils über unsere Account Manager quasi dann nochmal secured wird, dass wir da auch das bereitstellen können, was der Kunde braucht.
Und es würde auch marktüblich bezahlt sozusagen, oder? Also es ist jetzt, weil es gibt ja auch schon die ein oder andere Plattform, wo es halt sehr, sehr günstige Freelancer gibt. Also ihr habt da wahrscheinlich ganz marktübliche Preise.
Also wir sind nicht die billigsten. Das ist aber auch nie unser Ziel gewesen, sondern wir wollen halt guten Content machen für die Firmen, der flexibel ist, wo sie sagen können, ey, ich kaufe einfach das, was ich brauche. Und es gibt einige Competitor, die wirklich sehr, sehr wenig bezahlen, also ohne da jetzt Namen nennen zu wollen, wo es schon echt teilweise unverschämt ist, was sie anbieten. Und es gibt auch, klar, Agenturen, wo du deutlich mehr verdienen kannst. Da wir so diesen ganzen Longtail, sag ich jetzt mal, an Content abdecken, bei uns buchst du jetzt nicht diese große Kampagne für dein Unternehmen, sondern eher so diesen Daily Content für dein Social, für E-Mail, für dein Amazon, für dein Shop und solche Themen. Und da ist es dann so schon ein normaler Preis.
Was war am Anfang schwieriger, die Fotografen und Videografen zu finden für die Plattform oder die Kunden zu finden? Also wie habt ihr da Werbung gemacht, speziell am Anfang für die User, oder wie ist das gewachsen, wie ist das entstanden? Ihr habt ja auch auf Instagram eine Wahnsinns-Community auch mittlerweile. Mhm. Wie kam es so?
Also, ja, also am Anfang war es, also die Fotografen zu finden, war ganz am Anfang das Schwerste. Dann, als wir ein paar hatten, wurde es leichter, weil der Erste zu sein auf so einer Plattform, das bist du halt nicht, ja. Und dann wollten wir Unternehmen akquirieren mit unserem alten Modell, was quasi einfach nur so ein Vermittlungsdienst war. Das war schwer, die Unternehmen da zu kriegen, weil es da einfach schon sehr viel Competition gab. Wir hatten nicht so einen klaren USP, und im neuen Modell ist es aber ist es nicht so schwer. Also da ist es leichter, Unternehmen zu akquirieren.
Ist es auch geplant?
Also da ist es, beziehungsweise die Fotografen haben wir ja schon. Und da müssen wir eigentlich nur noch die Unternehmen akquirieren.
Habt ihr auch schon mal daran gedacht, dass ihr euch quasi nur mehr auf den zweiten, den neueren, den besseren Geschäftszweig fokussiert und den anderen fallen lasst?
Ja, also darauf läuft es hinaus.
Wie geht's dir mit so einer Entscheidung?
Also, ich sag mal so, mir geht es mit solchen Entscheidungen gut. Schwieriger ist es so für Team und Investoren, also bei mir, ich habe ja einen inneren Prozess in mir drin, ja, ich denke ja den ganzen Tag eigentlich, wenn ich merke, wir haben ja jetzt was gefunden, das hat jetzt Potenzial und das hat mehr Potenzial als das andere, dann ist das so den ganzen Tag in meinem Kopf und ich arbeite das für mich in mir selbst so ein bisschen aus, hier und da frage ich mal jemanden, sag mir, hey, was denkst du darüber, was denkst du, spreche mal mit meinen Mentoren, mit denen, die mich schon lange kennen, die mir dann irgendwie so ein bisschen Input dazu geben. Die Aufgabe ist dann ja, mein Team abzuholen und die Investoren abzuholen und dass sie jetzt nicht plötzlich da stehen und sagen, wie, jetzt machen wir alles anders. Was? Stopp. Ne? Wollen die dann? Das heißt, diesen Prozess da so vorzubereiten, obwohl ich selber viel lieber gesagt hätte, jetzt machen wir alles anders, musst du trotzdem den Leuten die Möglichkeit geben, sich daran zu gewöhnen. Also die Investoren müssen sehen, okay, die ersten Tests produzieren da gute Ergebnisse. die Retention ist okay und die wollen dann natürlich noch mal mehr sehen, bevor man da irgendwie so umschwenkt. Und auch das für das Team bedeutet das halt eine inhaltliche Umstellung. Das heißt, also ich habe auch irgendwie einen Marketer quasi plötzlich ins Account Management gesteckt, weil ich gesagt habe, also wir brauchen da jetzt jemanden so und dich brauchen wir jetzt. So, ne? Also, und das ist natürlich nicht so eine easy decision. Ne? Und das heißt, dass also da, das ist viel schwerer als die eigene Entscheidungsfindung.
Was war denn deine schwierigste Phase bisher als Unternehmer?
Bei CherryDeck oder insgesamt?
Insgesamt.
Also die schwerste, meine persönliche schwerste Phase überhaupt war kurz vor der Insolvenz von Polarboy. Also Polarboy haben wir in die Insolvenz geschickt, aus verschiedenen Gründen. Und so die 4-5 Monate davor, als ich merkte, die Probleme, die wir haben, sind schwer zu lösen oder sind für mich wahrscheinlich nicht lösbar. Vielleicht so ein bisschen Kontext zu geben. Also ich bin bei Polarboy reingekommen. Da gab es das Unternehmen schon. Also Polarboy macht diese Fotoframes oder machte diese Fotoframes. Bin da schon reingekommen, als es das Unternehmen schon gab. Das Produkt wurde sich erdacht von, ich sag mal, einem Künstler. Und der Künstler hat da Leute an Bord geholt, die Damian Doberstein von Kupiwip, Philipp Westermeier von OMR, beziehungsweise der OMR als ganze Firma und noch so ein, zwei andere Leute. Und die haben, also ich bin einer meiner engen Freunde, Mentoren, mit denen ich mich oft unterhalte, ist einer der Gründer von OMR und der hat mich gefragt, so, ey, hast du Lust, das zu machen? Und ich war damals in einer Situation, wo ich mal Lust hatte auf sowas. Ich wusste, das ist challenging, das ist schwierig, das ist irgendwie, die Aussicht auf Erfolg ist nicht klar. So, und da wusste ich, okay, ich möchte das machen, aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie an mich geglaubt. Und das hat dazu also da haben wir das so gestartet und wir konnten ein paar Erfolge verzeichnen, aber auch ein paar Themen, die wir nicht lösen konnten. Unter anderem, dass es zwischen diesem Künstler und im Prinzip allen anderen einen großen Streit gab. Also innerhalb des Gesellschafterkreises und dieser Streit drehte sich teilweise über die inhaltliche Ausrichtung der Marke, aber auch vor allem über so Auszahlungsmodalitäten, weil es quasi ein Lizenzauszahlungsmodell an den Künstler gab, der ja, völlig unwirtschaftlich für das Unternehmen war und auch nicht durchführbar. Und als Geschäftsführer von einem Unternehmen, was dünn ausgestattet ist, kannst du dir nicht leisten, Gelder an Gesellschafter auszuzahlen. Und in diesem Lizenzvertrag musste ich das aber machen. So, das heißt, der Künstler hat dann gesagt, so, wo sind meine Lizenzzahlungen? Und ich habe halt gesagt, wenn ich dir jetzt auszahle und die Firma funktioniert nicht mehr, dann muss ich das ganz persönlich quasi durch meine private Haftung als Geschäftsführer quasi dann wieder rausholen. Das mache ich nicht. Und dadurch hat sich quasi die Stimmung unter diesen Gesellschafterlagern immer weiter verschärft. Und was wir eigentlich gebraucht hätten, wäre eigentlich eine Lösung in diesem Problem plus eine große Kapitalspritze. Und du kriegst aber keine Kapitalspritze, wenn du einen Gesellschafterstreit auf dem Tisch liegen hast, wo Anwälte miteinander bereits sprechen. Ne? Und als ich so gemerkt habe, so ich sehe hier nicht, ich sehe no open doors, habe ich so gedacht, so, boah, das wird richtig eng. Und als ich dann gemerkt habe, ich sehe hier keine Möglichkeit, wie man das noch rauskriegt, habe ich natürlich schon gedacht, so, oder du denkst dann daran, okay, muss ich für irgendwas haften? Habe ich alles richtig gemacht? Ich habe einen Insolvenzrechtsanwalt dazu geholt, so, um diese Themen dann quasi abzuarbeiten und da auch nicht in die private haften zu gehen. Ich habe, was ist mit den Mitarbeitern? Was ist mit den Kunden? Was ist mit mir, was ist mit meinem Ego, meiner Vita und all diesen ganzen Sachen. Und das war schon belastend. Und als wir dann aber damals entschieden haben, okay, wir schicken das Unternehmen gegen den Willen dieses einen Gesellschafters in die Insolvenz. In dem Moment waren alle Sorgen weg, weil ich wusste, okay, jetzt ist Insolvenz, jetzt ist it's over. Da konnte ich wieder entspannen, komischerweise. Auch wenn da viel Arbeit erst losging. Aber davor, als es noch so unsicher war, das war, glaube ich, die schwerste Zeit als Unternehmer für mich.
Warum bist du dann wieder Unternehmer geworden? Weil ich glaube, also wenn man mal sowas erlebt, oder, dann kann man auch sagen, ich hab alles gesehen, es reicht.
Ja, also ich glaube, also alles gesehen ich glaube, es gibt vieles, was ich noch nicht gesehen habe, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass ich heutzutage bei allen Problemen sehr gelassen bin. Also es gibt selten Themen, wo ich die Nerven verliere als Unternehmer. Und das ist sicherlich auch dieser Zeit geschuldet, weil also das war sehr aufreibend. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, weil sie mich, glaube ich, auch zum besseren Unternehmer gemacht hat und mich auch zur besseren, ja, dazu geführt hat, dass ich Dinge ja einfach irgendwie besser wegstecken kann. Also einfach Dinge wegarbeiten. Ne? Ja, es gibt dieses Buch von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Super cooles Unternehmerbuch, kann ich sehr empfehlen. Und die Quintessenz dieses Buches ist im Prinzip, die Scheiße wird kommen. Also versteck dich nicht vor der Scheiße, sondern zieh dir halt ein paar Handschuhe an und dann wühl dich durch die Scheiße durch. So, bis sie vorweg ist. Und nicht vorher aufhören, sondern bis die Scheiße weg ist. So. Und diese Mentalität hat sich in dieser Zeit bei mir, weil ich dieses Buch quasi in dieser Zeit gelesen habe, hat sich sehr bei mir verfestigt so ein bisschen. Und ich habe das für mich als Herausforderung angenommen, zu sagen, ich lasse mich davon jetzt nicht runterziehen oder sowas, ne? Weil Unternehmer sein macht Spaß. Unternehmer sein ist geil im Sinne von, also du kannst dich ja wirklich kreativ irgendwie ausleben und du kannst Dinge erschaffen und du kannst eine Organisation formen, so wie du sie möchtest. Du kannst eine Kultur leben, so wie du sie möchtest. Und das ist so viel wert für mich, dass ich sage, ich möchte das nicht eintauschen gegen Sicherheit.
Was treibt dich an? Ist es einfach diese unternehmerische Laufbahn, Dinge umzusetzen, eigene Dinge umzusetzen, oder was ist der Antrieb?
Also einerseits soll es natürlich funktionieren, das heißt also, weil für den Lebensunterhalt, sage ich jetzt mal, das ist weniger das Problem, sage ich jetzt mal, das funktioniert schon. Das heißt, das ist jetzt nicht so mein innerer Antrieb, sondern mein innerer Antrieb ist eher der Wille, oder nee, ich möchte unbedingt sowas schaffen. Also ich möchte da meinen Erfolg verzeichnen. Ich weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel Charidex sehr erfolgreich ist eines Tages, bin ich sehr gespannt, ob ich danach das nochmal möchte oder ob ich was Größeres möchte oder ob ich dann sage, okay, jetzt reicht's mir. Aber ich, es ist in gewisser Weise, vielleicht ist es ein bisschen so auch das Ego zu sagen, ich will da den Erfolg haben. Weil ich hatte früher, meine Jugend war geprägt eigentlich von Stress in der Schule, Stress mit meinen Eltern, immer irgendwie Schuldirektor, Elterngespräche, Polizei auch und sowas. Also wirklich immer Stress. Und mein einer Schuldirektor hat mal zu meiner Mutter gesagt, Frau Baumgärtel, eigentlich können Sie es, ich weiß nicht, warum Sie sich so viel Mühe geben, schicken Sie den doch einfach auf die Sonderschule. So. Und das hat meine Mutter erst später erzählt, ja, hat sie mir natürlich nicht gesagt, aber so war der Blick von außen auf mich. So. Und das hat dazu geführt, dass ich nach der Pubertät und so nach der Schule einen sehr starken inneren Antrieb entwickelt habe und mich eigentlich nicht mehr durch sowas zurückhalten lasse. Und das spiegelt sich eben darin, dass ich sage, ich lasse mir meinen Erfolg, den ich mir erarbeiten will, nicht nehmen.
Denkst du, oder was denkst du, macht einen guten Unternehmer aus, deiner Meinung nach?
Also erstmal muss man sich überlegen, was ist eigentlich gutes Unternehmertum? Ist das jetzt finanzieller Erfolg? Ist das gesellschaftliche Veränderungen? Wann ist Erfolg quasi Erfolg? Also bedeutet mehr Geld mehr Erfolg, wenn man es finanziell misst? Oder ist erfolgreich schon quasi kostendeckend zu sein? Also das ist eine schwere, schwere Frage, die man eigentlich so nicht beantworten kann. Ich glaube, was wichtig ist, ist, also ich versuche mir immer so solche Fragen zu beantworten, so welche Legacy will man eigentlich aufbauen? Ne? Wenn man jetzt 90 ist und das Leben bald vorbei ist, worauf will man dann zurückblicken? Und klar, man will irgendwie eine gute Zeit gehabt haben, man will das Leben genossen haben und man will auch Sachen gesehen haben und Sachen erlebt haben. Aber man möchte eigentlich auch hören von seinen, wenn man Kinder hat zum Beispiel, möchte man wahrscheinlich hören so, ey, Papi ist ein guter Typ, so, ne? Oder von seiner Frau will man das auch hören oder von seinen Freunden. Und das zeigt mir, dass so der Mensch eigentlich im sehr stark im Mittelpunkt steht und die menschlichen Bedürfnisse, das heißt, man muss auch so ein bisschen beim Menschen ansetzen. Also ich finde Leute gut, die sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern auch quasi sich um ihr Team kümmern, sich darum kümmern, dass die Investoren ihr Geld zurückbekommen, die sich darum kümmern, dass man nicht auf so krass auf Kosten anderer lebt, dass man irgendwie seinem Team auch signalisiert, so hey, bei uns geht's irgendwie menschlich zu, ihr seid nicht nur quasi eine Holzscheit, den ich in den Ofen schmeiße und wenn ihr aufgebraucht seid, so dann schmeiße ich einen neuen rein. Aber es gehört auch sicherlich dazu, eine Organisation zu bauen, die nachhaltig ist. Und nachhaltig bedeutet, dass sie auch Geld verdienen kann und quasi ihre Kosten trägt. Und zwar nicht nur kurzzeitig, sondern auch über einen langen Zeitraum. Also die großen Unternehmer, die wir uns anschauen, die haben das öfter gemacht und die haben das irgendwie mehrmals gemacht und die haben das regelmäßig gemacht und die werden auch gefeiert, auch 20, 30 Jahre, nachdem sie irgendwas gemacht haben, für ihre Leistung. Und ich glaube, dass diese Langlebigkeit dieser Höchstleistung, das ist auch sicherlich was einen guten Unternehmer dann zumindest zeigt. Ja.
Würdest du sagen, dass es dir als Person gut gehen muss, damit du ein guter Unternehmer bist? Also nur wenn es ja dir gut geht, oder kann es auch dem Unternehmen gut gehen?
Auf jeden Fall, weil wir machen zum Beispiel jeden Monat so Umfragen bei uns zum Thema, wie glücklich bist du im Unternehmen, also an die Mitarbeiter, oder wie produktiv bist du? Also wir haben so mehrere Tools, mit denen wir das messen. Und da schlägt sich ganz klar auch die Stimmung nieder. So, und wenn ich nicht gut drauf bin, dann schlägt sich das aufs Team nieder. Ne? Dann sind die auch gestresst, dann sind die auch schlecht drauf. Und das Team würde niemals, jetzt wenn ich jetzt schlecht drauf wäre, würde das Team wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, so, yo, was geht ab, geiler Tag, Philipp ist schlecht drauf, scheiß drauf. So wäre es wahrscheinlich nicht, sondern wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, wenn ich irgendwie meine Balance habe, so, dann kann ich auch mehr fürs Team selbst machen. Das ist schon auch wichtig dann.
Aber das ist ja, wie gehst du mit dem Gedanken um, wenn du weißt, okay, bei dir fängt es also an. Also wenn du jetzt schlechte Stimmung hast, dann schlägt sich das sofort auf das Team aus. Da kann man ja auch ein wenig nervös werden und sagen, okay, ich muss ja alles versuchen, damit es mir immer gut geht, weil ansonsten schlägt sich das wirklich auf das ganze Team aus und schlussendlich auch auf den Erfolg des Unternehmens und. Also da zieht man ja einen ganzen Rattenschwanz damit.
Also das heißt nicht, dass man nicht auch mal schlecht drauf sein darf. Ne? Ich kann auch mal einen schlechten Tag haben, ich kann auch mal eine schlechte Stunde haben oder ich kann auch mal sagen, ich kann auch mal fluchen oder mich darüber ärgern, dass irgendwas nicht klappt. So, das ist auch okay, sondern es geht halt. Also wenn es einem nicht gut geht, dann ist, also für mich, ich sehe das ist eher so was Längeres. Ne? Also ich bin ungesund, ich lebe ungesund, weil ich mich schlecht ernähre und keinen Sport mache. Oder ich bin, kriege zu wenig Schlaf oder ich kriege zu viele schlechte Nachrichten, zu wenig gute Nachrichten. Also wenn ich mich da, wenn man sich so in sowas, so eine Phase wie in so einem Schlamm so ein bisschen feststeckt, das meine ich eher. Und ja, ob man nervös wird, kann sein. Ich werde, glaube ich, nicht nervös, weil auch mein Mindset dazu ist, es bringt mir gar nichts dazu, nervös zu sein, sondern ich muss diese Aufgabe trotzdem lösen. Scheißegal, was jetzt. Es wird mir keiner abnehmen. Ne? Und deswegen, man muss sich da einfach durchziehen. Also es bringt mir alles nichts. Ja? Auch da wieder, also Handschuhe an und durch die Scheiße.
Probleme lösen, das ist ein passendes Stichwort. Was beschäftigt dich eigentlich aktuell?
Also unsere Finanzierungsrunde noch, die wir jetzt dann hoffentlich bald formell abgeschlossen haben. Mich beschäftigt unser anstehendes Unternehmenswachstum, also wie wir das machen und ob wir unsere Ziele erreichen. Und ich habe immer so, man hat natürlich immer Schiss, Ziele nicht zu erreichen. Auf der anderen Seite das Level, auf dem wir heute sind, das war ein Level, wo ich vor 2 Jahren gedacht habe, okay, da kommen wir jetzt nicht hin und wie kommen wir da jetzt hin? Und ich kenne dieses Gefühl von vor 2 Jahren oder von vor 3 Jahren oder von vor einem Jahr, dass man immer sagt, boah, jetzt diesen Monat, hey, war jetzt gut, jetzt muss ich noch mehr machen und immer dieses Gefühl noch mehr, noch mehr. Und das ist immer das gleiche Gefühl und deswegen kann ich mir immer sagen, so, ja, das Gefühl kennst du schon, so, deswegen, it's gonna be alright. So, genau, dann beschäftigt mich auf jeden Fall immer das Thema so Work-Life-Balance. Meine Frau ist auch Geschäftsführerin, auch 100% arbeitstätig und wir haben eine Tochter und planen Kind Nummer 2. Wie wir das quasi unter einen Hut kriegen, wird auch nicht easy, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Und genau, das, ja. Und dann so die Themen, die, glaube ich, jeden irgendwie so ein bisschen betreffen, so hey, Familie, Gesundheit, sowas.
Wie geht's dir eigentlich mit den Zielen? Weil man ist ja teilweise bei Zielen ziemlich getrieben, oder? Also ich meine, du hast gesagt, du kennst das Gefühl schon, aber ich habe es mittlerweile so ein wenig abgelegt, so wirklich so beinhart nach Zielen zu gehen, weil sich ja die Ziellinie immer verschiebt. Also dieses Problem habe ich irgendwann festgestellt, dass man ja nie ankommt. Und das ist ja, wie geht's dir damit?
Ja, das stimmt. Also die Ziel, also es ist wie diese Karotte vor dem Pferd, ja, die an der Angel rast immer diesem Ding hinterher, das stimmt auch, aber ich glaube, man muss sich die Ziele in so große und kleine Ziele unterteilen, also zum Beispiel um Ziele zu erreichen, macht ja auch Spaß, ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte diesen Monat 20 neue Kunden zahlen, dann ist das sehr messbar, ne? Und dann kann ich diesen Monat dafür kämpfen und im nächsten Monat kann ich sagen, diesen Monat will ich 25 Kunden oder sowas, ne? Das kann ich natürlich mal machen, aber die Challenge fängt dann immer von vorne an. Man versucht dann da irgendwie hinzukommen und dann gibt es aber noch dieses große Ziel. Dieses große Ziel ist zum Beispiel dieses Jahr so und so viel Millionen Euro Umsatz. In den nächsten 3 Jahren irgendwie die Firma da und dahin bringen. In den nächsten 10 Jahren das und das machen. Das heißt also, es gibt viele große und kleine Ziele, an denen man gleichzeitig arbeiten kann, die alle auch irgendwie miteinander auch zusammenhängen. Und ich brauche die Ziele schon, um auch treiben zu können. Also ich muss ja auch meine Mitarbeiter, also ich will sie, ich treibe jetzt nicht mit der Peitsche, aber ich muss ja auch sagen können, come on, hier, 5 Tage noch, lass mal nochmal das und das und das machen. Lass nochmal richtig reinhauen, ja. Komm, wir holen uns jetzt nochmal irgendwie, machen jetzt nochmal eine kurze Stunde Pause und dann ballern wir nochmal richtig so, ne? Also das ist schon, ich glaube, ohne Ziele ist man so, läuft man vielleicht manchmal Gefahr, so ein bisschen so dahin zu arbeiten. Ne? Also du weißt manchmal vielleicht auch nicht, wofür und stellst dir vielleicht irgendwann die Frage, so, wenn ich jetzt kein Ziel habe, so what am I doing here? Ne?
Ja, also ich mache es halt mit Habits. Also also es gibt jetzt keine also ich denke halt immer, früher habe ich so obszöne Zahlen zum Beispiel gehabt, okay, wie viel Bücher will ich zum Beispiel lesen? Mhm. Das habe ich zum Beispiel abgelegt, weil man ist, also ich war da ziemlich getrieben und habe alles andere liegen und stehen lassen und habe halt jede Menge gelesen und dann habe ich gesagt, okay, es ist ja viel besser, eine Gewohnheit zu etablieren, weil dann kommt ja unweigerlich die Zahl zustande, oder? Und wenn man jetzt sagt, okay, ich will irgendwie 20 Kunden akquirieren, dann sage ich einfach, okay, die Gewohnheit besteht ja darin, quasi jeden Tag einfach zu networken und Kunden anzurufen und so etwas. Mhm. Und dann ist es eine Gewohnheit und dann kann ja automatisch mehr Erfolg entstehen, mhm, als wie wenn man jetzt eine fixe Zahl festlegt, oder? Weil ich denke halt, wenn man...
Weiß ich nicht. Also ich fand, das mit den Büchern, das sehe ich schon, das stimmt. Ja. Da ist es wahrscheinlich gesünder zu sagen, ey, ich lese einfach und so viel, wie ich lese, lese ich dann halt. Und ich finde es auch komisch, wenn man sagt, ich lese jeden Monat 5 Bücher oder 2 oder 1 oder was auch immer. Das ist eine schöne Idee, aber man muss sich selbst da nicht so unter Druck setzen. Ja, das bringt einen auch nicht voran, muss man sagen. Also glaube ich. Bei Unternehmenszielen ist es aber was anderes. Wenn ich weiß, ich will 20 Kunden closen, dann weiß ich, ich muss 200 Kunden anschreiben. Um 200 Kunden anzuschreiben, muss ich 400 irgendwie Leads generieren. Um 400 Leads zu generieren, muss ich 3 Wochen vorher das und das und das machen. Das heißt also, ich kenne ja meinen Sales Funnel relativ gut und weiß halt, wie ich da hinkommen kann und verstehe dadurch, was muss ich diesen Monat, also wie viele E-Mail-Adressen müssen in meinem CRM quasi neu sein diesen Monat, damit ich in 2 Monaten das und das Ergebnis auf der Tafel habe. Und das macht schon Sinn, glaube ich, solche Sachen zu checken. Aber auf persönlicher Ebene stimmt, da bin ich auch so, da habe ich eigentlich selten so spezielle Zahlen im Kopf oder sowas. Das Einzige, was ich so konkret im Kopf habe, ist, ich will so, bevor ich 40 bin, will ich einen Flugschein haben. Aber das ist wirklich meine einzige Zahl. So, sonst sage ich, okay, ich versuche Sport so oft ich kann, ausschlafen so gut ich kann, meiner Frau Dates haben so oft ich kann, meine Freunde zu sehen so oft ich kann und auch mal nichts machen so oft ich kann. So, ne? Also, und wenn es geht, dann geht's, und wenn es nicht geht, dann nicht. Das ist privat schon nochmal anders.
Was mich noch bei Sheridan interessieren würde, wahrscheinlich hast du die Firma allein gegründet oder aufgrund deiner Vergangenheit mit den Gesellschaftern, Verträgen?
Also tatsächlich ist die Gründung zusammen mit anderen passiert, mit anderen Unternehmern, die aber eher so quasi am Anfang als Business Angels mit eingestiegen sind und nicht operativ tätig waren. Also, aber mit denen direkt zusammen gegründet.
Wie denkst du, geht es jetzt weiter? So, also was sind so die nächsten, also du hast ja gesagt, was dich aktuell so beschäftigt, Finanzierungsrunde, die steht an, Wachstum steht an. Wie denkst du, entwickelt sich die Branche generell weiter, die Fotografiebranche, Content-Creation-Branche?
Also Content wird nach wie vor wichtig sein und es kommen auch immer mehr, also wir sprechen mit sehr vielen Unternehmen, die einfach noch gar nicht viel Content haben oder richtig schlechten Content haben, sich manchmal darüber gar nicht bewusst sind, wie viel Abstand sie zu denen haben, die es richtig gut machen. Also sehr viele, also es gibt natürlich ganz viele Baustellen für ein Unternehmen, ja. Es gibt ja nicht nur Content, ne, sondern es gibt auch, wie viele Medienbrüche hast du in deinem Sales Funnel, wie viel, wie ist dein Logistikaufwand für deine Produkte oder sowas, ne? Also das Content ist dabei ist nur eine Sache, aber es ist nach wie vor halt eine extrem wichtige Sache. Also egal, ob jetzt Content im Sinne von Geschichten oder von Bildern und Fotos, wie wir das machen halt, oder beides in Kombination. Ich glaube schon, dass sich der Markt nochmal, dass sich da nochmal viel drehen wird und viel passieren wird. Und ich glaube aber nicht, dass es so eine krasse Konsolidierung oder sowas geben wird, weil dafür ist der Markt so grundsätzlich zu fragmentiert. Also wird sicherlich ein paar werden sich irgendwie vielleicht gegenseitig aufkaufen, um dann mit ihren Modellen irgendwie groß zu sein, aber es wird nach wie vor ein fragmentierter Markt sein mit vielen Agenturen, mit vielen kleineren lokalen Plattformen, mit vielen Freelancern. Und die Frage ist halt, wer hat ein cleveres Modell, um sich in diesem Bereich halt breit aufzustellen? Und ich glaube, wir haben da ein richtig gutes Modell für.
Denkst du, dass Videos mehr wird demnächst oder in den nächsten Jahren? Weil früher war halt, ganz früher war ja...
Ist ja schon immer...
Ja, und dann war Bild und mittlerweile sind es die Videos und es würde, das, die Anforderungen werden ja mittlerweile ganz enorm, oder? Also jetzt auf TikTok, da hat man, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt, das heißt, die Erwartungen, was der Kunde ja braucht oder die, was der Kunde hat, die sind ja mittlerweile ganz andere.
Ja, also genau, also Video ist super wichtig, aber nicht irgendein Video, ne? Also du kannst auch mit einem Foto ein Video dominieren, wenn du einfach ein gutes Foto hast und das Video ist halt nicht oder nicht, macht nichts, entertaint nicht. Und kommt auch immer aufs Produkt an, es kommt auch immer an, wie man es macht. Also ich glaube, als Marke muss man, also Video lohnt sich zum Beispiel sehr gut für alle Firmen, die Produkte haben, die man in der Anwendung zeigen kann. Also wir haben zum Beispiel Kunden, die Sportgeräte herstellen. Da kannst du halt sehr schön mit Video arbeiten und auch nicht, indem du einfach nur so stumpf Übungen zeigst, dann einfach Lifestyle-Content zeigst und gleichzeitig dabei die Anwendung oder den Effekt solcher Produkte zeigen kannst. Hingegen, wenn du jetzt irgendwie Erdnussbutter herstellst, da geht es ja eher darum zu sagen, wie entfache ich quasi den Hunger nach Erdnussbutter bei meinem Kunden, sodass er bei mir kauft oder bestellt oder sagt, ich muss jetzt in den Supermarkt gehen, mir Erdnussbutter kaufen, weil ich Cravings habe. Und kann auch ein richtig gutes Bild richtig gut delivern. Ne? Es muss kein Video sein. Und es kommt halt wirklich super krass drauf an, was es ist. Aber klar, guter Video-Content wird gern gesehen und bringt viel Entertainment und es ist nicht verkehrt.
Bist du auch ein Social-Media-Konsument? Also konsumierst du viel Social-Media und TikTok, damit du immer auf dem Laufenden bist? Was ist so der Trend? Wohin geht der Trend?
Also ich versuche schon immer auch mir immer so neue Apps zu installieren und mal so ein bisschen so reinzuschauen. Ich bin nicht so starker Social Media Produzent, also ich schreibe mal hier und da mal einen LinkedIn-Post und also Instagram Story oder sowas. Aber dadurch, dass ich als Unternehmen damit viel zu tun habe, beschäftige ich mich trotzdem viel damit, ne? Und aber einfach privat, also ich mache jetzt nicht auch irgendwie Selfies von mir oder sowas, ne? Aber ja, ich hänge natürlich schon irgendwie bei Instagram ab und bei TikTok ab und bei LinkedIn ab und klar.
Wie denkst du, wird die Zukunft im Metaverse ausschauen? Hast du dich mit dem auch schon beschäftigt?
Ja, also Metaverse ist eine super spannende Geschichte. Witzigerweise, an der Uni Innsbruck hatten wir damals den Professor Dr. Meyer, und der hat mal eine Vorlesung im Second Life gehalten. Das war 2009 oder sowas. Ich weiß es nicht. Also es ist schon echt eine Weile her. Und damals habe ich den echt abgefeiert. Habe ich gesagt, krass, ey, der ist ein geiler Typ. Der versteht so, der war auch super nett. Also war einer meiner absoluten Lieblingsprofessoren. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Und der hat das gemacht. Und da habe ich echt gedacht, cool, der versteht, wie man Leute begeistern kann für so Technologiethemen. Und Second Life an sich war damals natürlich noch nicht keine krasse Experience im Vergleich zu heute. Und es gibt halt die sehen im Metaverse quasi einfach eine zweite Version vom Second Life. Und ich glaube, wenn du nur so überlegst, so ich hänge da so ab und in meinem Decentraland oder sonst wo und hänge da auf meiner Couch, dann ist es, glaube ich, nicht so ansprechend. Aber ich glaube, wenn du es verbindest halt mit zum Beispiel NFTs, also mit Begehrlichkeiten, mit Kunst und Kollektionen und mit Dingen, die man zeigen kann, womit man Status ausdrücken kann. Also wie NFTs kannst du ja sehr gut nutzen, um Status auszudrücken. Und da geht es nicht nur darum, dass du irgendwie irgendwelche Bored Apes hast, sondern dass du halt dein Avatar hat irgendwie einen geilen Sneaker oder sonst was. Ne? Das wird, glaube ich, schon zumindest in der Nische nicht unspannend werden. Ich glaube, im Gaming-Bereich und im B2B-Bereich wird es auf jeden Fall sehr spannend sein. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass die Leute einen Großteil ihrer Zeit im Metaverse verbringen werden, so wie sie es jetzt am Smartphone machen. Dafür ist, glaube ich, im echten Leben zu wenig, also klar, vielleicht so in der Jugend und so, und wenn man irgendwie so ein bisschen jünger ist und sowas, aber ich glaube, der Mensch ist doch irgendwie so gebaut, dass er nach echten Connections strebt. Ja, wir haben das in der Pandemie gesehen, wir wollen Menschen sehen, wir wollen mit Menschen agieren, wir wollen wieder raus, wir wollen sie sehen, wir finden ja das alles ganz cool mit Homeoffice und sowas, wir finden es cool mit Zoom-Links und so, aber it's not the real deal.
Ja, also in der Pandemie wollten wir wieder die Menschen sehen, da stimme ich zu, aber ich denke mir, okay, vielleicht halt einfach die Alternative gefehlt, oder? Also es kann ja sein, dass wenn jetzt eine Pandemie gewesen wäre und es gibt schon das Metaverse, dass es vielleicht dann nicht so gewesen wäre, dass man so den Bezug noch zu anderen Personen gesucht hätte, weil ich weiß nicht, also ich sehe es.
Es kann sein, also jetzt überleg dir mal zum Beispiel Online-Poker, ja? Spielst du Online-Poker?
Nein.
So, also beim Online-Poker kann man mit Freunden richtig gut stundenlang abhängen. Ja, machst einen Pokertisch auf, kannst 5 Stunden abhängen, zusammen pokern, jeder kann reinreden, so, du kannst ganz normal unterhalten wie am Tisch, muss dafür nicht irgendwo sein. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall bin ich mir sicher, den Bedarf und auch den Wunsch danach, sich in solchen Formaten zu treffen, mit Freunden abzuhängen oder vielleicht auch Business zu machen, solche Sachen. Konzerte sich anzuschauen oder sowas, aber ich glaube, das sind eher so punktuelle Entertainment-Sachen. Ich glaube nicht, dass die Menschen ihr Leben gegen sowas eintauschen werden.
Ich hoffe. Also ich hoffe, ja. Aber ich weiß nicht. Also
ich weiß auch nicht, aber es ist entweder oder, ja.
Also, ja. Also es gibt ja auch den, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Ready Player One, glaube ich, heißt der. Nee. Kann ich nur empfehlen, da geht es halt auch so quasi ums Metaverse sozusagen, wo halt wirklich alles, also die Welt ist irgendwie total zerstört, zumindest schaut so aus und jeder ist halt nur mehr im Metaverse und gibt halt irgendwelche Challenges und natürlich macht man sich da Gedanken, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe insofern, also es gibt ja das Buch Die digitale Seele und da ist man ein bisschen gebrandmarkt, weil Da geht es auch darum, dass sich Menschen schnell in Maschinen verlieben, als wie in echte Menschen, weil einfach keine Vorurteile und so weiter herrschen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Wir neigen
Das wiederum, glaube ich, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es viele Menschen gibt, die sich so in Avatare und sowas verlieben. Also du kannst dich ja auch in deinen, weißt du, wenn du irgendjemanden folgst auf Instagram, den du super toll findest, kannst du dich ja auch in die verlieben. So, es gibt sehr viele Menschen, die sind verliebt in ihre Stars, weißt du? Ja. Und denken, sie kennen sie in- und auswendig, obwohl sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Und umgekehrt auch nicht. Und so, das wird es bestimmt geben.
Ja, ist irgendwie krass eigentlich, wie sich das weiterentwickeln kann. Wir neigen uns dem Ende zu. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Es ist immer dieselbe Frage.
Ja, bitte.
Was möchtest du noch sagen?
Ich glaube, ich möchte gar nichts mehr sagen. Also ich könnte noch 100.000 Sachen sagen, aber es ist einfach, ich habe keine Botschaft für die Welt da draußen. Ich freue mich einfach, dass es mir gut geht und ich freue mich, dass ich gesund bin und dass meine Frau und meine Tochter gesund sind und dass mein Team happy ist und that's it.
Super, vielen, vielen Dank.
Alles klar. Danke für die Zeit und Shoutouts nach Innsbruck.
Danke.
Ja, bis dann, ciao.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.